Wir wollen heute noch einmal, ein letztes Mal, zu der Himmelfahrt Elias kommen. Es ist ja nicht der letzte Abschnitt seines Lebens, weil er ja jetzt auch noch lebt. Man muss es immer wieder sagen, weil wir ja so reden, als würde der, der gestorben wäre, nicht mehr leben. Aber er lebt sehr wohl. Und er hat es herrlich bei dem Herrn Jesus Christus jetzt. Hier ist er aber noch auf dem Weg zu ihm. Und die Himmelfahrt von ihm wird im zweiten Kapitel des zweiten Königsbuches uns geschildert. Und die wollen wir heute Morgen noch einmal miteinander lesen. Diese ersten 11 oder 12 Verse sind es. 11 Verse, ja. Ich lese uns vor ab Vers 1. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. Da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen beide miteinander, und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen, also in Sichtweite gegenüber, in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser, das teilte sich nach beiden Seiten, so dass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Ja, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach: Du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief: mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Bis hierhin möchte ich es uns vorlesen und am Anfang kurz mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, nun habe wir dein Wort gehört. Aber recht zu hören, Herr, dazu musst du helfen, dass es nicht nur ins eine Ohr reingeht und ins andere raus und wir gerne dadurch verändert werden, das ist allein deine Gnade, dein Geschenk. Aber Herr, hilf uns auch, in unserer Verantwortung, die wir haben, dieses Wort nun zu bedenken, alle unsere Kräfte anzustrengen, diesen Augenblick auszukaufen, wo du mit uns redest. Ja, Herr, hilf uns, es zu verstehen, was es für eine Gnade ist, dein Wort hören zu dürfen. Begleite uns und leite uns an. Offenbare du dich uns, erkläre du uns, was wir wissen müssen, ach, was wir auch Veränderung brauchen in unserem Leben. Aber auch Trost lass du uns zuteil werden, Stärkung. Herr, wir brauchen dich, alle Zeit. In deine Hände legen wir uns jetzt auch und wolle dich bitten, dass du zum Hören wie zum Reden uns beistehst. Amen. Jetzt haben wir ja einige Male schon uns also mit dem Heimgang des Elia beschäftigt. Gottes Absicht dahinter haben wir versucht, auch klar werden zu lassen. Und wir haben auch das Wissen von dem Elisa uns näher betrachtet. Er wusste es, dass nun der Elia heimgeführt wurde, in den Himmel fahren durfte. Wir haben uns die Anhänglichkeit des Elisas angesehen und die letzten Schritte des Elias. Das ist etwas ganz besonders Schönes. Der letzte Tag in seinem Leben und wie er ihn verbracht hat. Wie werden wir wohl unseren letzten Tag verbringen? Ich hoffe nicht, dass wir ihn verbringen werden in einer Art, die nicht dem angemessen ist. Manchmal weiß man es ja gar nicht, was der letzte Tag ist seines Lebens. Von daher ist es ganz gut, sich anzugewöhnen, jeden Tag den Herrn Jesus Christus aufzusuchen und mit ihm zu leben. Sonst kann es sein, dass wir große Überraschung erleben. Heute wollen wir noch einmal mit dem Heimgang Elias uns beschäftigen und wollen zwei Dinge tun. Wir wollen zum einen uns einmal die Zuschauer betrachten, die den Heimgang, die Himmelfahrt des Elia auch angeschaut haben. Und dann wollen wir uns mit diesen feurigen Wagen, mit diesem Sturmwind, auch mit diesen Pferden und mit diesem Aufzug zum Himmel beschäftige, den wir hier geschildert bekommen. Aber zuallererst treten wir einmal näher und schauen uns an, was für Leute da sich versammelt haben. Wir haben es im 7. Vers, ihr könnt für euch selber auch hineinschauen in eure Bibeln und es angucken vor uns. Da steht ja, 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen eben in Sichtweite gegenüber, in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. In dieser Zeit, Christ zu sein, ein Kind Gottes zu sein, das war überaus gefährlich. Der Ahab hat die Propheten und die Prophetensöhne, die Schüler, verfolgen lassen, töten lassen. In dieser Zeit zu leben, wo es Hungersnot gab, und davon haben wir ja im Leben des Elia auch gehört, über drei Jahre lang, das war unwahrscheinlich schwer. Armut, Entbehrung, von der wir gar nichts wissen, die wir nicht in der Weise kennen, wie sie damals kennengelernt haben. Die Nöte der Menschen damals sind für uns unbekannte Nöte. Wer von euch hat schon mal 3 Jahre Hungersnot mitgemacht, durchgemacht? Aber nun tut sich der Himmel auf. Nun kommt Gottes Licht und fällt auf diese finstere Erde. Aber nicht viele sehen dieses Licht. Nicht viele nehme diesen besonderen Augenblick wahr. Es sind nur einige Zuschauer. Vers 7, ich habe es euch gerade vorgelesen, haben wir eben diese 50 Prophetensöhne. Wir haben den Elisa, der unmittelbar dabei steht und ihn und seine Himmelfahrt sieht. Und ansonsten haben sie es wahrscheinlich weitergesagt. Es waren nicht viele, wirklich, es waren nicht viele, die das gesehen haben. Aber glaubt mir, dass das, was sie gesehen haben, sie nie wieder vergessen haben. Manches Mal gibt es Christen, die diesen Wunsch haben. Ach, dass sich doch der Himmel auftut und wir endlich ihn sehen können. Wir wollen ihn endlich sehen. Dass doch dieses Licht in unser Leben hineinfällt. Wir haben im Neuen Testament eine Bibelstelle, die ich uns hier mal aufschlagen möchte und uns dazu ein paar Worte sagen möchte im 2. Petrusbrief. Da heißt es in folgender Weise im 1. Kapitel von diesem 2. Petrusbrief. Der Petrus sagt Folgendes über die Bibel, über das Wort Gottes, was im Alten wie im Neuen Testament eben auch gegeben wurde bis zu diesem Augenblick. Und so halten wir nun fest. Wisst ihr, was das heißt, festhalten? Festhalten? Ich halte fest an der Bibel. Ich halte sie nicht nur fest, sondern ich halte mich fest an der Bibel. Alle anderen werden mitgerissen in dem Strom des Verderbens. Das ist wie der große, schreckliche Tsunami, wenn er hereinbricht und man hat keinen Halt. Man hat keinen Grund mehr, auf dem er steht. Man wird mit fortgerissen. Nichts mehr. Und übrig bleibt nur der Tod. Ich halte mich fest an diesem Wort. Hältst du dich an dem Wort Gottes fest? Es ist die Gabe Gottes, es ist das Licht, was in unsere Finsternis hineinleuchtet. So sagt der Petrus, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Wir leben in einem dunklen Ort, ihr alle, ich, wir leben in einem dunklen Ort. Jeder einzelne von uns lebt in dieser Finsternis. Wenn ihr heute Abend, wenn es dunkel wird, das Licht anmacht, dann stellt euch einmal diese Frage, glaubt ihr dem Herrn Jesus Christus, dass sein Wort das Licht ist für eure Finsternis? Dann werdet ihr nämlich genau das tun. Ihr werdet in eurer Finsternis an den finsteren Orten, wo ihr euch befindet, sage ich, hab dieses Vorrecht, dieses Licht anzuzünden. Ich hab dieses Geschenk bekommen von dem Herrn, dass er mir sein Wort gibt. Und ich darf dieses Licht nun in mein Herz hineinfließen lassen. Ich muss nicht in der Finsternis leben. Mein Nachbar muss in der Finsternis leben, weil er die Bibel, Jesus Christus, nicht kennt. Vielleicht geht es viele von euch so, dass ihr das sagen könnt. Euer Nachbar, eure Nachbarin, da ist es genauso. Manchmal ist es aber unmittelbar bei uns auch etwas, wo wir darum ringen und kämpfen müssen, die ihr hier sitzt. Ich möchte euch fragen, woran haltet ihr euch fest? Es gibt kein anderes Licht als dieses Licht. Es gibt kein anderes Evangelium als dieses Evangelium. Es gibt keinen anderen Herrn als diesen Herrn. Es gibt keinen anderen Erlöser als diesen Erlöser. Wenn ihr euch nicht an ihm festhaltet, seid ihr verloren. Wenn ihr euch nicht an ihm festhaltet, gibt es für euch kein Morgen, nur Finsternis. Gottes Zorn bleibt für die übrig, die das Werk Jesu am Kreuz missachten, seine ausgestreckte Hand ausschlagen. Ich brauche dein Licht nicht, ich brauche dein Wort nicht, ich brauche das Kreuz nicht, ich bin ein guter Mensch, ich gehe meinen Weg für mich. Ich sage immer, ja, so redet die Welt, aber manchmal verhalten wir uns selbst so. Braucht ihr die Bibel? Habt ihr sie in der vergangenen Woche gebraucht? Oder habt ihr gesagt, Herr Jesus, ich weiß es viel besser. Ich muss nämlich nicht so in der Bibel lesen. Ich muss mich nur um mein Leben kümmern. Ich gehe voran, ich kämpfe, ich ringe, ich mache mir Gedanken. Ich mache das alles und dann geht es gut. Dann geht es mir gut. Dann müsste es euch jetzt wirklich gut gehen, wenn es so wäre. Aber niemand kann es gut gehen, der nicht zu den Füßen Jesus sitzt. Martha, Martha, was sorgst du dich? Maria hat das bessere Teil erwählt. Wie geht es euch? Macht ihr euch Sorge? Seid ihr beschwert dadurch, dass das Leben schwer ist? Die Prophetensöhne würden euch sagen, komm mit, komm mit. Wir wollen zusehen, wie Elia in den Himmel fährt. Der Himmel tut sich auf und der Herr offenbart sich. Und er holt den Elia zu sich. Wir wollen es unbedingt sehen. Nun hat sich der Himmel aufgetan und der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Und er hat ein Werk vollbracht, kein größeres und kein schöneres gibt es, kein herrlicheres, kein effektiveres, keines, was ich mit diesem Werk messen kann. Und wenn nun heute Kinder Gottes zu euch kommen und sagen, kommt mit, wir wollen auf ihn schauen, wir wollen Jesus sehen. Seid ihr mit dabei? Kommt ihr? Wenn der Herr Jesus an eure Herzenstür klopft und sagt, leih mir doch dein Ohr, ich möchte mit dir reden. Sagt er dann, Herr Jesus, darauf habe ich gewartet. Es muss Licht werden in meinem Herzen. Deine Herrlichkeit muss hereinbrechen in meine Finsternis. Ich habe genug von diesem Leben, von der Last, von der Mühe, von der Traurigkeit, von der Enttäuschung. Ich muss dein Licht sehen. Ich muss dich sehen. Wenn er klopft, macht er ihm auf. Macht er ihm auf. Glaubt nicht, dass er immer weiter klopft. Irgendwann hört es mal auf. Dann klopft er nicht mehr. Dann seid ihr über diese Linie geschritten. Und ihr seid lebendig tot. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn er seine Gnade zurücknimmt, wenn er sein Erbarmen zurückzieht, gibt es kein Zurück mehr. Heute, heute, wenn du seine Stimme hörst, kehre um. Weißt du, ob du noch ein einziges Mal diese Stimme hören wirst, ob noch ein einziges Mal er an deinem Herzen seiner Türe klopfen wird. Du kannst dich selber nicht retten. Du kannst dich selber nicht aus dem Sumpf herausziehen. Du hast von dir aus keine Fähigkeit, zum Licht zu kommen, wenn der Vater dich nicht sieht zum Sohn. Vermagst du nicht zu ihm zu kommen. Und er möchte sich mit dir treffen, mit dir Gemeinschaft haben. Weise ihn nicht ab. Eine ganze Ewigkeit steht auf dem Spiel. Weise ihn nicht ab. Wer das Licht abweist, für den bleibt nur die Finsternis übrig. Aber die vielen, die dann also so mit dabei sind und zuschauen und es dann auch wahrnehmen, für die ist es wie im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, 6. Vers, es auch einmal ausgedrückt wird. Und da wird es bezogen auf das Licht, was uns durch Jesus Christus zuteil geworden ist. 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, Schöpfung, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er hat es Licht werden lassen durch das Evangelium, durch Jesus Christus, durch sein Wort. Er hat es Licht werden lassen. Ja, das ist, was jedes Kind Gottes nun auch persönlich bezeugen darf. Er ist in mein Leben gekommen, hat mich errettet und er hat es Licht werden lassen. Und nun wird er dieses Licht erhalten. Er wird es behüten und bewahren. Er wird mich behüten und bewahren. Und er wird mich immer wieder zu sich ziehen. Und er wird mich auch auf meinem Weg leiten als guter Hirte. Das ist ein sicheres Kennzeichen eines Kindes Gottes, dass es bei Jesus ist und zu Jesus will und dieses Wort wie ein neugeborenes Kind begehrt. So wie ein neugeborenes Kind eben auch die Milch begehrt. Ein Zeichen für die Wiedergeburt, dass wir ein Kinder Gottes sind. Wenn Gott den Himmel nicht aufgetan hätte und uns in der Finsternis belassen hätte, dann könnte man ja noch viel mehr verstehen, dass die Menschen nicht das Licht suchen oder auch nicht in der Lage wäre, ins Licht zu treten. Aber nun, nachdem Gott seinen Sohn gesandt hat und das Licht in die Finsternis gebrochen ist, nun dürfen wir hinzutreten und können es. Und es wäre völlig unbegreiflich, wenn wir es nicht tun würden. Es wäre völlig unverständlich, wenn wir zu den Prophetensöhnen sagen würden, heute habe ich aber was Wichtigeres vor, als die Himmelfahrt des Elia mir anzusehen. Also ich muss jetzt, und dann kommt halt irgend so etwas, was man dann auch tun muss. Wisst ihr, auf dieser Erde, heute an diesem Sonntag, sind vielleicht manche Menschen hunderte von Kilometern gegangen, nur um das Wort Gottes zu hören, weil sie es nicht haben und sie erkannt haben, dass sie ohne das Wort nicht leben können. Ich weiß nicht, wie das sich für uns anhört. Manches Mal lesen wir Geschichte. Ludwig Hofacker als Prediger oder Robert Murray McShane oder andere, Daniel Rowlands. Die Leute sind Dutzende von Kilometern gelaufen, um sie zu hören. Weil das so tolle Menschen waren? Nein, weil sie Verlangen nach dem Licht hatten. weil sie nicht in der Finsternis leben wollte, weil sie Licht brauchte, so wie die Pflanze das Licht braucht, um leben zu können. Ohne Licht kann die Pflanze nicht leben. So brauchte sie Licht und sie suchte es und sie strömte hinzu. Das ist ein Zeugnis. Stellt euch das vor, wie das ausgesehen hat, wenn sie sich zusammengetan haben, Dutzende, Hunderte, Tausende, und sie sind alle an einen Ort gegangen. Wir wollen Gottes Wort hören. Wir wollen Jesus Christus schauen. Was wollt ihr? Ist das so interessant? Aber ich muss doch das und jenes, ist doch viel wichtiger. Ach Quatsch! Wenn du Jesus nicht hast, bist du verloren. Was gibt es wichtiger als Jesus Christus? Komm mit, schließ dich uns an. Solch ein Zug. Wie schön ist es, das zu sehen. Menschen, die zum Wort Gottes strömen, zu Gottes Offenbarung hingehen, die wirklich Begriffe haben und verstanden haben, da, wo Gottes Wort verkündigt wird, ist Gott in der Mitte, ist Gott offenbar. Das ist außergewöhnlich, einzigartig. Und jetzt mal ist es heute so, wenn Menschen in die Gemeinde kommen, in den Gottesdienst gehen, dass sie eher andere Gedanken haben. Ich weiß nicht, was ihr für Gedanken habt, wenn ihr in den Gottesdienst geht. Aber ich weiß, dass diese Prophetensöhne diesen Augenblick nicht missen wollten. Wir müssen unbedingt sehen, wie der Elia in den Himmel fährt. Der Himmel tut sich auf, Gott offenbart sich. Wenn wir so eine Einstellung hätten, oh, wie würde es Gott ehren? Meint ihr, er würde sich zurückziehen und würde sagen, ach, ihnen muss ich ja gar nichts geben? Aber wenn wir kommen und sagen, eigentlich, ach, was, ich erwarte ja gar nichts. Das ist, wie wenn man zu dem kommt, der das Leben gibt und sagt, ach, ich erwarte gar kein Leben. Es ist einfach ein Gottesdienst, es ist Tradition, ich sitze hier und stehe wieder auf, gehe nach Hause und im Grunde genommen ist alles gleich. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir werden nichts erhalten. Wir werden wirklich aufstehen. Und wie viele werden einmal in der Herrlichkeit vor dem himmlischen Vater, vor dem Herrn Jesus Christus stehen und werden sagen und bekennen müssen, ich habe jahrelang in deinem Haus verbracht, aber ich habe dich nicht sehen können, obwohl du dich geoffenbart hast. Ich habe deiner Liebe nicht vertraut, obwohl du sie mir nahegebracht hast. Ich habe alles andere als wichtiger angesehen als dich und dein Wort und dein Werk. Sie werden bekennen müssen, ich gehe zu Recht verloren. Du bist gerecht. Könnte es sein, dass von denen, die hier sitzen, manche einmal so dann nachher vor dem himmlischen Vater stehen werden und sagen müsste, ich habe es alles gehört, ich habe keine Entschuldigung. Du hast mich eingeladen und ich habe abgelehnt. Nein, ich will nicht kommen. Nein, ich will nicht die Bibel lesen. Nein, ich will nicht Jesus vertrauen. Nein, ich will nicht. Spreche uns selber dann schuldig. Aber ich möchte einen Schritt weiter gehen. Wir verlassen diese Zuschauer und gehen zu dem Ereignis selbst. Wir gehen zu diesem Ereignis, welches uns geschildert wird in diesen Worten, die wir gelesen haben. Es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. Und dann heißt es ja, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Manches Mal haben wir den Eindruck, dass der Herr Jesus Christus alle unsere Nöte, alle unsere ganze schwere Erlebnisse, die wir haben, gar nicht wahrnimmt. Vielleicht auch Dinge, die wir um des Glaubens willen erleiden und erdulden in einer gottfeindlichen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die Gott ablehnt. Aber der Herr hat einmal es in folgender Weise gesagt, und so verstehe ich das auch hier in Bezug auf den Elia. Es war ein freundliches Herabneigen des Herrn, um sein Kind zu sich zu holen, in einer besonderen Art und Weise. Der Herr Jesus hat einmal seine Kinder gesagt, im Lukas-Evangelium könnt ihr das nachlesen, im 22. Kapitel heißt es in folgender Weise: Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Sie waren bei ihm geblieben und haben mit ihm den Weg auch gemacht. 3,5 Jahre. Sie haben ihn kurze Zeit dann, als er im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, verlassen, aber sie sind zurückgekehrt. Und aus dem Grund sagt der Herr Jesus: Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Dieser Heimgang Elias ist genau so wie auch diese Worte von dem Herrn Jesus, ein Zeugnis von der Fürsorge des Herrn für seine Kinder. Glaubt ihr, dass der Herr Jesus nicht weiß, wie schwer es ihr in diesem Leben habt? Dass er nicht mitempfindet die Laster, die ihr zu tragen habt, die Nöte körperlicher, seelischer Art, egal welche Laster auch immer, um des Glaubens willen. Und er hält für euch das Reich bereit, den Himmel bereit. Er sagt es zu uns heute: So übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Was haben wir doch für ein Erbe, welches wir noch antreten dürfe. Der Himmel ist vor uns. Die Himmelfahrt des Elia weist uns auf unsere Himmelfahrt hin, weist uns darauf hin, dass wir diesen Himmel vor uns haben dürfen. Im 1. Thessalonicher Brief, im 4. Kapitel, steht es einmal in der Weise auch beschrieben, und ich möchte es uns vorlesen: Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Der Herr Jesus Christus hat uns mit seinem Erlösungswerk am Kreuz, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt, es ganz klar gemacht. Meine Kinder dürfen wissen, dass ihre Sünden vergeben sind, dass sie auferstehen werden und dass sie in den Himmel fahren werden. Es ist jetzt im Deutschen ein Buch aus dem Englischen übersetzt wurde von der Puritaner, wo es darum geht, diesen Himmel erreichen zu wollen, als das größte und schönste Ziel, das ein Christ hat. Das ist auch so. Wir sind ausheimisch hier und wollen nach Hause zu Jesus. Und nun offenbart er uns für einen Augenblick etwas von dieser Herrlichkeit, dieser himmlischen Herrlichkeit, die er selbst besitzt, dieser himmlischen Majestät. Das ist im Alten Testament ja auch einmal in Bezug auf die Offenbarung Gottes in dieser Weise beschrieben worden. Im 5. Mose, da ist von dem Feuer die Rede, welches Gott auch in seiner Offenbarung am Sinai gezeigt hat und welches wir hier auch bei der Himmelfahrt Elias vor uns haben, ein Feuer. Ein Feuer. Und da heißt es im 5. Mose 5 im 24. Vers, ich lese ab Vers 23, und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer Stämme und eurer Ältesten, und ihr spracht, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Dieses Feuer, welches wir hier haben, wo der Elia abgeholt wird mit feurigem Wagen und feuriger Rossen, offenbart uns Gottes Herrlichkeit und Größe. Es ist für uns wirklich nicht einfach, Gottes Herrlichkeit und Gottes Größe wahrzunehmen. Aber dieses einfache Beispiel, dass er uns aus dem Erdental in den Himmel zu sich nehmen kann, gemeint ist hier nicht der atmosphärische Himmel oder der Sternenhimmel, sondern der Himmel darüber in seine Gegenwart. Dass er das tun kann, offenbart uns seine Herrlichkeit. Dass er uns nahe kommen kann, obwohl wir Sünder sind, offenbart seine Gnade, aber auch seine Herrlichkeit, seine Liebe, sein Erbarmen mit uns. Wo offenbart sich Gottes Herrlichkeit denn mehr als am Kreuz auf Golgatha, wo der Vater den Sohn bestraft für unsere Sünde, für alle die, die an ihn glauben werden? Wo offenbart sich mehr diese Herrlichkeit? Er bleibt der Heilige und Gerechte. Jede einzelne Sünde wird bestraft. Aber Jesus Christus trägt die Strafe, die Schuld nimmt er auf sich, damit wir Friede haben. Da ist der Vater in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, wie er den ganzen Zorn über die Sünde und die Strafe der Sünde über seinen Sohn ergehen lässt. Und da ist der Sohn des Lamm Gottes, welches in der Lage ist, diese Sünde zu sühnen. Und sein Leben als vollkommenes Opfer hinzugeben. Herrlichkeit. Das ist Gottes Herrlichkeit. Als die Prophetensöhne oder als der Elisa diesen feurigen Wagen und diese feurigen Pferde gesehen haben, haben sie sicherlich sich ganz viel Gedanken darüber gemacht. Wie herrlich ist Gott. Wisst ihr, ich habe hier ein Lesezeichen. Ich will euch ein Beispiel geben. Wenn ich sagen würde, mein Leben besteht darin und ist dazu bestimmt, dass ich mir über dieses Lesezeichen Gedanken mache, dann würdet ihr alle sagen, das ist ja verrückt geworden. Das ist ja vergänglich. Das fällt jetzt schon auseinander. Da hängen die Fäden. Aber nun sagt mir mal, worüber ihr euch Gedanken macht. Erklärt mir einmal, worüber ihr euch Gedanken macht. ist es über Gottes Herrlichkeit, die bleibt, die nie vergeht? Ist es über seine Person, über ihn, den Alpha und Omega, der Erste und der Letzte? Oder ist es dann doch am Ende über dieses Lesezeichen? Oh, ich muss mir Gedanken machen. Und dann kommt irgendetwas, was vergänglich ist. Nicht, dass ihr nicht Verantwortung tragt, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten. Das will ich gar nicht in irgendeiner Weise damit sagen. Aber wäre es nicht merkwürdig, wenn wir sagen, wir haben gar keine Zeit, uns über die ewigen Dinge Gedanken zu machen, weil wir uns so sehr über das Vergängliche Gedanken machen müssen. Das wäre doch nicht intelligent und nicht weise. Und hier ist die Herrlichkeit Gottes. Habt ihr euch einmal hingesetzt und habt euch Zeit genommen, über diesen Wagen und diese Pferde nachzudenken? Herr, warum lässt du das hier denn Elisa und die Prophetensöhne und uns wissen? Was willst du mir damit sagen? Was will er mir damit anderes sagen, als dass er erklärt, all meine Armee, diese Waage und Pferde stehe ja für Gottes Armee auch. Später, 2. Könige 6, Vers 17, wird Elisa sagen, feurige Pferde und Waage sind um uns herum, wir brauchen keine Angst haben. Kennt die Geschichte? Gottes Armee. Meine Armee, meine himmlische Heerschar sind um dich herum. Ich bewahre und behüte dich. Ihr könnt so viel aus diesem Wagen und aus diesen feurigen Pferde mitnehmen, dieser Sturmwind. Oh, wenn Gott wirkt in seiner Macht, in seiner Stärke, dann stürmt es wirklich gewaltig. Im Sturmwind redete Gott mit Hiob. Und der Hiob wurde immer kleiner und begriff, er hat ja gar kein Recht, mit Gott zu schimpfen. Was steckt da nicht alles drin? Es geht auf zum Himmel, auf zum Himmel. Geht euer Weg auf zum Himmel? Der Herr Jesus sagt zu dem Schächer am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Auf zum Himmel. Auf zum Himmel. Wenn unser Weg auf zum Himmel geht, haben wir dann nicht einen schönen Weg? Können wir dann nicht von uns aus sagen, es könnte uns gar nicht besser gehen, denn jeder Schritt bringt uns näher zu Jesus. Auf zum Himmel im Sturmwind. Wir werden einmal verwandelt. Wir werden ein Auferstehungsleib haben. Wir werden entrückt werden, ihm entgegen und werden für immer bei ihm sein. Auf zum Himmel. Man wird es jedem anmerken und ansehen, was er für ein Ziel hat. Man wird es feststellen können an seinem Leben, an allem, was auch sein Leben begleitet, was sein Ziel ist. Es gibt so diese typischen Bilder, da ist, und das sage ich jetzt nicht irgendwie als spöttisch, sondern da ist der Automechaniker, der sein blauer Anton anhat. Und manches Mal vielleicht sogar zu Hause erlebt in diesen Berufen. Das ist ja auch etwas Schönes, wenn man einen Fachmann hat, wo man wirklich dann auch nachher weiß, da ist das Auto gut aufgehoben. Da ist der Bäcker, das sage ich jetzt aus der eigenen Erfahrung, dem seine Kleidung eben voller Mehl ist und nicht, wenn er sich dann also wieder umgezogen hat. Aber man kann es ihm einfach auch ansehen, er ist ein Bäcker. Und so könnte ich jetzt fortfahren. Ich möchte mir diese Frage stellen. Kann man es mir ansehen, dass ich auf dem Weg in die Herrlichkeit bin? Kann man es mir ansehen, dass ich auf dem Weg hinauf in den Himmel bin? Das wäre nun für uns das, was wir mitnehmen dürfen. Das dürfen wir als Zeugnis haben. Das ist ja nun nicht eine Last oder so, dass man sagt, also das musst du jetzt, sondern das ist doch etwas, wo also ein Geschenk ist. Jesus Christus hat mir ewiges Leben geschenkt und nun ist jeder Tag einer, wo ich ihm näher komme. Jesus Christus ist mein Ziel, er und die Gemeinschaft mit ihm. Ich bin auf dem Weg in den Himmel, ich bin auf dem Weg zur seligen Ewigkeit bei Jesus Christus. Das soll man mir ansehen, so wie man dem Bäcker es ansieht und dem Automechaniker es ansieht, was er auch für einen Beruf ausübt. Ich bin ein Kind Gottes und bin auf dem Weg in die Herrlichkeit. Nun, das will im Glaube angegangen werden. Ich habe euch, und damit höre ich jetzt aber auch auf, einmal die Geschichte auch erzählt von der Mutter von Wilhelm Busch, wie ihr Mann starb. Sie führte die Kinder in das Sterbezimmer. Und sie sagte, hier hat der Tod keine Macht. Als ihr eigener Mann starb. Sie wusste, dass ihr Mann auf dem Weg in den Himmel ist. Sie hat es ihren Kindern zeigen wollen und sagen wollen, denkt daran, denkt daran. Sie habe wirklich daran gedacht, Wilhelm Busch, von ihm wird es ja gesagt, Jesus war sein Generalthema und bis heute freuen wir uns arg über all seine Auslegungen, Predigt der Bibelstunde. Was ist unser Vertrauen? Wie ordnen wir all unsere Lebensumstände ein? Was ihr in der vergangenen Woche erlebt habt, könnt ihr es als eine Vorbereitung für euren Aufzug in den Himmel sehen, für euren Aufgang in den Himmel? Könnt ihr dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, alles, was du in meinem Leben hineingelegt hast und jetzt im Augenblick auch bewirkst, soll mich ja nur dazu bringen, dass ich mich noch mehr ausheimisch fühle, nicht mich in dieser Welt verwurzele, sondern bei dir verwurzelt bin. Zu sagen am Ende, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Könnt ihr euer Leben so verstehen, so einordnen, die einzelne schwere Erfahrungen, die ihr macht? Dazu muss der Herr uns helfen. Dazu muss er uns beistehen. Er muss uns der Himmel groß machen, dass die Erde nicht unsere Heimat ist und wir am Ende mit jedem Zipfel uns an dieser Erde festhalten und gar nicht loslassen können, sondern dass wir mit Freude unseren Weg zum Herrn Jesus gehen und mit Freude auffahren in den Himmel. Verlange habe ihn zu sehen, jetzt, aber dann von Angesicht zu Angesicht. So ist die Himmelfahrt des Elia ein Zeugnis gewesen, dass Gott einmal seinen Himmel aufgetan hat und dass er offenbart hat, da ist wirklich Herrlichkeit ohne Ende, Friede ohne Ende, Freude ohne Ende. Da gibt es keine Schmerzen mehr, keine Krankheit mehr, kein Leid mehr. Da ist nur noch die Erfüllung. Da ist alles gut. Er hat alles gut gemacht, hat das Volk über ihn, über den Herrn Jesus gesagt. Der, der alles gut gemacht hat, bei ihm anzukommen, darauf kommt alles an. Ihr könnt hier alles gewinnen und trotzdem am Ende eure Seele verlieren, sagt einmal der Herr Jesus. Was nützt es dir, wenn du alles in diesem Leben oder diese Welt gewinnst, aber Schaden nimmst an deiner Seele? Auf der anderen Seite können wir durchaus wie Lazarus ein Leben haben, was voller Kämpfe und Nöte ist, aber am Ende dann im Schoße Abrahams ein Bild für Gottes Fürsorge, am Ende dort zu sein, dafür lohnt es sich, das auch in Kauf zu nehmen. Glaubt es mir. Der Lazarus hat es nicht bereut. Der reiche Mann hat es bereut, der dieses Leben volle Züge genossen hat, aber nichts von Jesus wissen wollte, nichts von dem lebendigen Gott. Er hat es bereut. Nun möchte ich am Schluss mit uns still werden und gemeinsam beten. O Herr, wir kommen zu dir, wir stehen wie Kinder vor einer großen, schweren Aufgabe. Wir verstehen so wenig von deiner Herrlichkeit. Wir haben von unserem Fleisch her noch so wenig Verlangen nach deiner Herrlichkeit. Die Sünde in unserem Fleisch hält uns immer wieder ab, dich zu betrachten, deine Herrlichkeit, deine Größe, dein Werk, deine Person. Wir wollen dich um Vergebung deswegen bitten. Aber wir danken dir auch, Herr, dass du uns ermutigst, zu dir zu kommen, auf dich zu hören, auf dich zu sehen. Und danke, dass du weiter an unsere Türe klopfst, immer wieder uns aufsuchst und auch uns mitnimmst in deine Welt. O Herr, ein jedes Kind Gottes darf mitversetzt sein in die himmlische Örter in dir. Nimm uns auch mit in der kommende Woche. Offenbare du uns deine Herrlichkeit. Offenbare du uns deine Schönheit. Und lass es uns, Herr, doch auch ansehen, dass man es uns ansieht, dass wir auf dem Weg zu dir sind. Auf dem Weg in den Himmel sind. Ja, Herr, lass uns doch bitte da auch ein Zeugnis sein, dass man es uns anmerken kann, dass unsere Sünde vergeben sind, dass wir ewiges Leben haben und Friede mit Gott. Amen.